Hallo, das hier ist Tischlein deck dich Folge 16 und ich grüße euch. Ich bin Simon hier am Mikrofon. Das gerade war ein Intro, das ich wieder mit meiner Trompete aufgenommen habe. Und ich dachte, es passt einfach ganz gut, der Soundtrack von Titanic. Die Liebe war ja ein Thema, das mich beschäftigt hat. Und bei diesem Film Titanic können wir das natürlich auch auf die Weise sehen, dass da natürlich ein großes Unglück passiert, ein Desaster. Aber die Liebe wird ja so erst ermöglicht. Das ist halt leider das Paradoxe daran. Warum braucht es so ein Unglück und so ein Leiden, dass die Leute da dann untergehen auf der Titanic, damit diese beiden Leute erst begreifen, wie sehr sie einander lieben und wie viel sie dem anderen bedeuten. Und wenn die Reise dann einfach so zu Ende gegangen wäre, dann wäre es ja gar nicht so interessant gewesen als Liebesgeschichte. Aber es brauchte halt diesen Untergang der Titanic leider. Und das hat uns dann dieses wunderschöne Musikstück gebracht und diesen Film, der dann davon handelt. Diese Überlegung knüpft ja nur an meine Überlegung von letztem Mal, dass es über den Klimawandel einen großen Liebesroman bräuchte. Und das ist wirklich meine Position. Ich sage ja, es ist traurig, was da passiert in der Welt, aber lassen uns da nicht täuschen und nicht davon abhalten, weiterhin die Liebe zu suchen und zu sehen, dass trotzdem ja noch weiterhin schöne Dinge und Empfindungen möglich sind in dieser Welt. Ich habe für heute gar kein definiertes Programm so richtig. Ja, eigentlich wollte ich noch weiter Clips spielen, aber dazu kann ich wirklich nicht kommen, weil ich dachte halt, mir lag da was anderes auf der Zunge, was ich sagen wollte. Und die Liebe kann man so als Überbegriff vielleicht wählen, um das Ganze zu beschreiben, diesen Komplex an Themen, der mir da einfach noch viel näher ist und den ich erstmal hier rausbringen wollte aus meinen geistigen Vorstellungen, um dann wieder überzugehen zu dem eigentlichen Thema des Klimawandels. Das ist klar, der Klimawandel, ja, der ist noch lange nicht zu Ende diskutiert hier. Und vor allem empfehle ich auch die Folge vom Fernsehpodcast, die sich einfach nur mit dem Klima beschäftigt hat und mal das Jahr 2020 hat Revue passieren lassen und mit der Biologin Lynn da aufgeklärt hat, was es da für neue Erkenntnisse gab oder für neue Temperaturrekorde. Diese Folge werden wir hier sicher nochmal ganz genau analysieren, denn es ist wirklich sehr hörenswert und man lernt sehr viel dabei, vor allem auch für die Podcaster, glaube ich. Also ich glaube auch, dass es ein wichtiger Schritt war, um im Fernsehpodcast das Thema Klima nochmal auf eine ganz neue Weise zu betrachten. Das eine kann ich hier sagen, dass Lynn auch klar gemacht hat, bei manchen Punkten sind wir wirklich schon weit über die Kipppunkte raus und das Ziel der Klimabewegung sollte hier eigentlich sein, die Leute darüber aufzuklären und eben nicht mehr in so einer Rhetorik zu bleiben wie jetzt, ja, wir haben ja noch kurz Zeit zum Umsteuern, sondern wirklich ehrlich sagen, nee, Leute, hier ist jetzt wirklich auch zu spät, es ist Sense. Zum Beispiel mit dem Methan, da hat Lynn eine Studie vorgestellt, wie da die Konzentration immer weiter steigen wird in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist eigentlich völlig unabhängig von unserem Handeln. Wir könnten es jetzt natürlich noch vielleicht ein bisschen abmildern, aber eigentlich sind da die Gesetzmäßigkeiten schon so vorhergesagt von der Wissenschaft. Und diese Erkenntnisse müsste man dann auch wirklich so ehrlich den Leuten mitteilen und nicht immer dabei bleiben, dass man sagt, ja, aber weil es dann ja zu fatalistisch wäre, dürfen wir den Leuten das gar nicht vermitteln. dieser Punkt, der hat mich dann nur sehr gefreut, da mal so offen über das Klima eine Diskussion zu hören im Fernsehpodcast. Und ja, da kann einfach jeder reinhören, den es interessiert. Aber in diesem Moment interessiert mich halt was anderes noch mehr. Zum Einstieg lese ich deshalb hier vor ein Gedicht von Nicanor Parra, der ja auch schon im Podcast Nummer 13 hier zitiert wurde zum Einstieg. Seine Gedichtsammlung hier heißt Poemas y Antipoemas, also Gedichte und Antigedichte. Und es ist 1954 erschienen. Nicanor Parra ist ein chilenischer Autor, der mir auch so nicht bekannt war. Ich habe ihn dann erst kennengelernt über Roberto Bolaño, einen anderen Chilen, der wirklich exzellente Bücher geschrieben hat. Und Bolaño, ja, das ist auf jeden Fall lesenswert. Seine Bücher, die sind wie Labyrinthe, man verläuft sich darin und am Ende denkt man, aber das hatte ja auch keinen wirklichen Sinn. Die Geschichte endet so ein bisschen mit losen Enden, so wie ich das ja auch bemängelt habe hier im Podcast, dass da so viele lose Enden bleiben. Aber vielleicht ist das einfach die Struktur unserer Wirklichkeit heute und es ist kein Mangel bei Bolaño, sondern gerade seine Stärke. Ich kann nur sagen, Bolaño ist der Autor, der wirklich auf der literarischen Ebene am meisten geleistet hat in den letzten Jahrzehnten. Für mich der beste Autor der letzten Jahrzehnte. Aber es geht ja hier um dieses Gedicht nur. Es ist ganz kurz. Ich lese es vor, also nicht von Bolaño, sondern von Nicanor Parra. Und von Bolaño könnt ihr auf jeden Fall lesen, Die wilden Detektive. Das kann man sich schon mal zu Gemüte führen. Hier lese ich also vor Cartas a una desconocida. Cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? Das übersetze ich mal auf Deutsch. Wenn die Jahre vergehen, wenn die Jahre vergehen und die Luft ein Graben zwischen deiner Seele und meiner Seele gegraben haben wird, wenn die Jahre vergehen und ich nur noch ein Mann sein werde, der geliebt hat, ein Wesen, das kurz anhielt vor deinen Lippen, ein armer Mann, der müde ist, durch die Parks zu gehen. Wo wirst du dann sein? Wo wirst du sein, o Tochter meiner Küsse? Gut, ich dachte nur, dieses Gedicht bietet sich an, um es zu interpretieren, denn das ist mir einfach so leicht von der Hand gegangen, wo ich es da gelesen habe. Zunächst mal diese letzte Zeile, O hija de mis besos, die Tochter seiner Küsse, für mich weist das so darauf hin, dass die Liebe immer eine Projektion ist. Der andere, wir projizieren da so ein Bild hin und anscheinend kommt hier das lyrische Ich zu der Einsicht, vielleicht gibt es diese reale Person gar nicht, sondern sie ist die Tochter meiner Küsse. Sie ist das Produkt dessen, dass ich sie immer küssen wollte und diese Liebe so empfunden habe. Es geht hier also um den Abgrund, der da liegt zwischen dieser Vorstellung von der geliebten Person, die wir haben, und der realen Einheit der Person, die dahinter stehen soll. Die wird so imaginiert als feste Einheit, die wir da vermuten. Aber es ist klar, wir können diese beiden Bilder vielleicht nie so in Einklang bringen. Die feste Einheit, steht auf der einen Seite des Abgrundes das wirkliche Sein der anderen Person und auf der anderen Seite steht unsere Vorstellung von dieser Person. Das heißt, da gibt es so eine grundlegende Spannung und ein Abgrund, der nicht überwunden werden kann. Es kann nie so zum richtigen Ausgleich kommen, diese Positionen. Und genau das steht ja auch am Anfang des Gedichts hier, dass es da ein Graben geben wird zwischen den beiden Seelen der Liebenden. Und dieser Graben wird gegraben durch die reine Luft anscheinend. Ach nee, durch die Jahre und die Luft. Also einerseits natürlich vergehen die Jahre und die Liebe verblasst, aber gleichzeitig trägt auch die Luft dazu bei, die Liebe so zu schwächen. Auf welche Weise jetzt die Luft hier ins Spiel kommt, das wäre noch zu überlegen. Meine Überlegungen gehen auf jeden Fall in die Richtung, also wir haben da dieses Phantasma, das ist natürlich ein Wort, das ich bei Žižek so gelernt habe zu benutzen. Phantasma, es geht immer um so ein Gespenst, das wir uns da aufbauen. Aber es ist wichtig, das nicht negativ zu sehen und zu sagen, das entspricht ja gar nicht der Realität. Natürlich nicht. Aber ein Phantasma kann grundlegend eigentlich nie der Realität entsprechen. Und wir müssen lernen, trotzdem damit zu leben. Denn das lehrt ja Žižek. Unsere Welt, unsere Psyche setzt sich zusammen aus vielen solcher Phantasmen. Und es ist reine Naivität, wenn wir glauben, wir könnten so pragmatisch sein, wie wir meinen. Nein, unser Handeln wird geleitet durch innere Glaubenssätze und durch solche Vorstellungen und Phantasmen einer geliebten anderen, einer Person, der man alles schenken möchte und die das anscheinend auch wert ist und das alles rechtfertigt, die einem da so einen Grund gibt, um zu leben. Dieses Gedicht nennt sich also Cartas a una desconocida, also Briefe an eine Unbekannte, würde ich das mal übersetzen. Ja, Carta, glaube ich, heißt im Spanischen nicht Postkarte, sondern tatsächlich Brief, mit dem versucht wird, damit zurechtzukommen, dass es da also diese Lücke gibt, diesen Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen der realen Geliebten, die jetzt irgendwo anders ist, mit den Jahren. Die Jahre haben sie davongetragen und die Luft. Und diesem Phantasma dieser Vorstellung der Geliebten. Dieser Spalt muss gefüllt werden und das ist der Versuch, der mit diesem Gedicht gemacht wird. Cartas a una desconocida, eine Unbekannte. Aber warum ist die Geliebte jetzt hier unbekannt? Natürlich, wenn sie sich schon mehrere Jahre nicht gesehen haben, so die Liebe praktisch geendet hat, die Beziehung ist vorbei oder vielleicht kam es nie zur Beziehung, aber jedenfalls kommt das lyrische Ich nach all den Jahren hier nochmal darauf zurück und gesteht sich ein, da war doch mehr und ich würde jetzt eigentlich gern wissen, was ist mit dieser anderen Person und wo ist die vor allem. Diese Geste, dass man nochmal nachfragt, ja, wo bist du jetzt eigentlich, das ist für mich so genial, weil kommt darin zum Ausdruck, dass man sich nicht damit zufrieden geben will, dass der andere so weggespült wurde von der Zeit und dass man jetzt einfach sagen könnte, ja gut, das war so, nur so eine Jugendliebe, das ist doch egal, da kannst du dich doch jetzt nicht mehr damit aufhalten, also werd mal erwachsen, das ist lang vorbei, da müssen wir drüber hinwegkommen, sondern nee, hier wird nochmal der Versuch gemacht zu sagen, wir müssen das in Einklang bringen, irgendwie muss es doch gehen. Also irgendwo muss diese reale Person ja sein, wenn sie jetzt noch nicht gestorben ist. Dann muss sie doch irgendwo zu finden sein. Und hier ist nur dieser Wunsch geäußert, ja, vielleicht will ich dich nochmal finden und aufsuchen. Und auch wenn dann das Bild, das du heute abgibst, natürlich durch die Jahre, durch die Alterung, wird dann natürlich nicht mehr so sein wie in der Jugend, als die Liebe voll erblühte. Aber trotzdem ist mir das wichtig und ist vielleicht sogar wichtiger als damals in der Jugend. Und trotzdem wird hier also dieser Versuch zumindest gemacht und dieser Anspruch erhoben, dass man nochmal den anderen irgendwie sehen will und begreifen will, was war da eigentlich? Nicht, um jetzt eine erneute Verführung zu starten oder eine Liebe. Vielleicht ist das der verborgene Wunsch, aber das dürfen wir hier wirklich nicht so in den Vordergrund stellen, so als ging es einfach darum zu sagen, ach ja, jetzt ist er halt einsam und denkt sich, ja gut, besser wäre es doch noch zu zweit. Nee, es geht schlicht darum, die Liebe nochmal zu bekunden und nochmal klar zu sagen, ja, ich habe damals angehalten, bin stehen geblieben vor deinen Lippen, weil sie mich so eingeladen haben und da einladend vor mir lagen, dass ich einfach sie küssen musste und sie so liebkosen musste, weil das war halt damals wie selbstverständlich in der Jugend. Da denkt man gar nicht groß drüber nach und es fühlt sich so natürlich an. Und diese unüberlegte jugendliche Leidenschaft da, die gebiert hier jetzt also noch weitere Konsequenzen, sodass man sich nicht davon losmachen kann, auch nicht nach Jahrzehnten, sondern dieses, was ist das für ein Beiprodukt, das da also entsteht bei dieser jugendlichen Liebe? Es ist so ein Zweifel, ein Flehen, dass du auch heute noch da bist, Geliebte. Und diese Idee, dass diese Geliebte so konstant ist durch all die Jahre und wir zumindest dieses eine Individuum wieder auffinden können. Diese Idee gipfelt doch dann in der Vorstellung, dass die ganze Welt eigentlich nur ein Spiel ist, nur Theater. Und die kann uns eigentlich ganz egal sein. Nur wir zwei, diese beiden Punkte, sind die einzigen wirklichen Entitäten darin. Und nur mit dir will ich mich aufhalten. Und als ich stehen geblieben bin vor deinen Lippen, da war das jetzt der archimedische Punkt meiner Biografie, das wird mir so im Nachhinein klar. Damals hat es sich einfach so angefühlt, die Zeit ist so vorbeigeflossen, aber heute in der Reflexion wird mir dann doch klar, ja, dieser Punkt hat eigentlich mein Leben ausgemacht und definiert. Und da würde ich schon nochmal gern ansetzen und nachfragen, ob es da nicht irgendeine Art von Kontinuität geben kann durch all die Jahre und durch all das Scheitern hindurch, das Scheitern unserer Gefühle, unseres Lebens hier im Kapitalismus. Unsere Liebe, was ist die eigentlich? Ist die immer so eine Illusion, eine Wahnidee, könnte man sagen, eine fixe Idee? Ja, das heißt, dann brauchen wir auch immer so einen Umgang mit diesem Wahnsinn und mit dieser Angst, die uns da sagt, ja, aber jetzt wär doch mal realistisch, jetzt sieh doch mal ein, dass es nicht sein kann so mit der Liebe und sich so zu verlieben. Ja, also jetzt schau doch mal aufs wirkliche Leben. Dieser Angst müssen wir irgendwie begegnen und nichts weiter als ein Versuch ist hier gemacht im Gedicht. Ich glaube, ich sage nicht, dass es wirklich gelungen ist, aber es ist zumindest ein Anruf geschehen. Die andere Person wurde nochmal darauf insistiert und beharrt, dass da doch etwas war und man sich einfach ganz einfach die Frage stellt, wo bist du heute? Wenn ich hier so ausgezehrt bin vom Leben und ausgelaugt und mich nur noch ausruhen möchte an deiner Seite. Gut, das war eine weitgreifende Interpretation. Die wollte ich hier einfach nur mal so vollziehen, weil ich dachte, ja, eigentlich ist ja wirklich die Liebe das viel schönere Thema als alles, worüber man sonst so reden könnte. Genau. Aber ich weiß nicht, ich wollte hier schon noch zu anderen Themen kommen, schon noch ein bisschen was aufgreifen. Wenn wir jetzt hier aber gerade schon bei der Liebe sind, dann können wir doch wirklich sagen, bleiben wir in diesem Fahrwasser. Es gibt ein schönes Lied, nur ein Wort von Wir sind Helden. Darin kommt auch dieser Vers vor: Ich will in deinen tiefen Wassern hohe Wellen schlagen. Gut, der Geliebte wird da so imaginiert als ein tiefes Wasser, als ein unergründlicher See, der kaum möglich ist, wirklich erkannt und durchdrungen zu werden. Das ist ein schönes Bild, nur bringt es natürlich auch wieder dieses Problem mit sich. Ja, aber wie können wir den Geliebten dann wirklich jemals durchdringen? Wo ist hier diese Person? Wo ist hier dieser Charakter zu finden? Für mich wäre es an der Stelle hilfreich, nochmal zu definieren, was ist Metaphysik? Metaphysik war ja etwas, was im 14. Podcast so negativ gebrandmarkt wurde als Gegenspieler des Materialismus. Aber halten wir es hier einfach ganz simpel. Ich bin ja auch kein Philosoph, kein Studierter und sage einfach, ja, es gibt die Physik, die Wissenschaft der Objekte so um uns herum, der festen Materie oder flüssigen, wie auch immer jedenfalls, der Materie und der Natur, die unbelebt ist, also wo wir uns nicht über Organismen und sowas unterhalten, sondern wirklich reine Gesetze der Materie und Energie und so weiter, alles was noch kein Organismus ist. Das ist die Physik. Metaphysik ist dann ja ganz einfach zu definieren als das, was halt drüber steht über der Physik. Also klar könnte man heute sagen, ja, aber da gibt es doch nichts mehr drüber. Aber nee, ich sag doch, natürlich gibt es immer eine Struktur, die da noch imaginiert wird, als über der Physik stehend. Früher natürlich die Religion, so das Christentum, hat dann noch eine Erklärung geliefert. Ah ja, du siehst ja diese Phänomene vor deinen Augen, die Sonne geht jeden Tag auf, aber im Hintergrund auf der höheren Ebene gibt es dann natürlich noch einen, der an den Schalthebeln sitzt, also Gott, und der sorgt dafür, dass das alles so passiert. Und das ist dann die Ebene der Metaphysik. Heute gibt es natürlich noch genauso Metaphysik und wir müssen hier an Lacan erinnern, den Psychoanalytiker, der immer wieder von Slavoj Žižek zitiert wird, der sagt, die Ungläubigen irren. Also wir sollten heute lieber gläubig sein und uns nicht so darauf ausruhen zu sagen, ah, ich bin ja ungläubig, ich glaube nicht mehr an irgendeine Art von Metaphysik. Nee, denn was Lacan meint, ist, dass wir unbewusst alle glauben. Ich glaube, es ist uns halt nicht mehr so bewusst wie früher, dass wir uns zu ihm bekennen und in die Kirche gehen und sagen, ah ja, ich verneige mich vor dir, o großer Gott. Nee, aber unbewusst ist der Glaube trotzdem noch da und deshalb sagt Lacan, wäre es ja schlimmer, wenn man jetzt sich ganz frei davon wähnen würde. Deshalb ist es eigentlich die bessere Position, gleich zu erkennen, okay, an irgendwas muss ich halt glauben und es ist von vornherein intelligenter, wenn ich mir da irgendwas suche, ja, irgendwas, irgendeine Struktur. Aber es geht noch weiter mit der Metaphysik. Wir müssen auch sehen, die Gesellschaft, die wir heute haben, was ist das überhaupt? Der Kapitalismus, existiert der überhaupt? Ja, im Fernsehpodcast gab es eine merkwürdige Stelle, in der Stefan dann behauptet hat, der Kapitalismus existiert gar nicht, weil er ist ja kein Akteur. Die Demografie, sagt er, existiert auch nicht, kein politischer Akteur. Und gut, dabei schreibt er gerade ein Buch über die Demografie als Akteur. Aber diesen Gedanken, sagt er, den muss er ganz klar einsehen, dass es ein bisschen wahnsinnig zu sagen, sie wäre ein Akteur. Das ist nur eine krude Logik, finde ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also natürlich existiert der Kapitalismus, die Demografie natürlich als Akteure auch in der Politik ist sehr naiv zu meinen, ja, jeder Mensch, es muss ein biologischer Körper dahinter stehen, nur dann können wir von einem Akteur ausgehen. Also das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Genau, aber was ist der Kapitalismus dann? Der ist natürlich auch so eine Ebene der Metaphysik. Der ist natürlich auch so etwas, was unserem Leben nochmal eine Einordnung gibt und eine Bedeutung. Und es ist so eine höhere religiöse Struktur, an die wir glauben können. Und wir sagen ja, ja, durch Leistung und so weiter kannst du dich vorarbeiten in der Gesellschaft. Und vor allem sagen wir auch, der Kapitalismus, der ist doch so eine natürliche Ordnung. Ist völlig klar, dass man doch arbeiten muss für die Leistung, dass Leistung da so vergolten wird in Geld und dass man da immer noch was investieren muss, um einen Mehrwert zu erwirtschaften. Also es wird so von einer Natur, von einem Naturzustand ausgegangen und das ist dann ja wirklich ein metaphysisches Denken, weil wir uns jetzt nicht mehr rein an die Physik halten, sondern sagen, nee, die Struktur der Wirklichkeit ist halt so, dass da der Kapitalismus das System ist, das entsteht und wir können jetzt auch nicht über dieses System nachdenken, darüber, ob wir das abschaffen wollen, sondern es ist halt das Gottgegebene sozusagen, ja, auch wenn wir nicht mehr an Gott glauben, wir glauben halt doch daran, dass Gott uns den Kapitalismus geschenkt hat. Das war nur mein kurzer Exkurs hier, um zu erklären, wie auch heute noch die Metaphysik wirksam ist. Fridays for Future, da war ja nun mein Ansatz, das auch zu transformieren in eine Art religiöse Weltanschauung und das wäre in der Tat ein positiver Ansatz, könnte ja genau diese aus meiner Sicht eher negativ zu sehende kapitalistische Metaphysik dann ein Stück weit ablösen. Ja? Das wäre schon mal ein Fortschritt. Nun, was ich aber hier ja eigentlich sagen wollte, war ja, dass die Liebe auch auf eine Art Metaphysik beruht. Es geht hier auch darum, ein höheres Sein zu verorten, zu postulieren oder einfach daran zu verzweifeln, dass man dieses höhere Sein nicht richtig erreichen kann, nicht richtig daran glauben kann. Ja, ich kann nicht richtig, wie kann ich mich richtig verlieben, wenn ich daran nicht glauben kann, dass dieser andere so wertvoll, so begehrenswert ist. Wie können wir das jetzt aber auflösen? Also ist es nur wirklich eine Wahnidee, diese Idee, die man da vom anderen hat? Oder was ist da los? Also ich argumentiere hier mal, diese Unbekannte, die da angesprochen wird im Gedicht, die ist einerseits nur das Phantasma des Liebenden, aber andererseits auch nicht, ja, ist sie auch wirklich, wirklich diese Person, die da angesprochen wird und da so verortet sein soll in der Realität. Denn das Phantasma, das zehrt ja auch immer nur davon, dass es da diese Realität im Hintergrund geben soll, in die Ebene des wirklichen Seins. Also das Phantasma ist ja auch gar nicht denkbar ohne diese Spaltung in der Welt, in die Vorstellung und dann das wirkliche Sein. Deshalb kann man sagen, ja, das Phantasma stellt sicherlich nicht die Wahrheit der Geliebten so dar, aber es ist trotzdem wichtig, überhaupt dieses Phantasma zu wollen und so aufzubauen, denn es ist immer schon ein Kampf, eine Auseinandersetzung mit diesem Hintergrund des Realen. Dieses Reale, das im Hintergrund lauert, das, ja, können wir vielleicht nie erreichen, aber vielleicht müssen wir es ja auch gar nicht. Vielleicht können wir uns wirklich daran so ein bisschen uns einfach da an der Oberfläche aufhalten mit diesem Phantasma und sagen, okay, ich will einfach diesen Versuch machen, da eine Übereinstimmung herzustellen und ob es dann klappt, naja, das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtige ist dieser Prozess des Verliebens, der Prozess der Überschreitung der Logik und der reinen Vernunft und das, dass du jetzt nur so nach deinem Nutzen kalkulierst und ganz klar rational aussuchst in dieser Welt, wie du dein Leben lebst, sondern nee, hier ist dann wirklich ein Punkt, wo wir uns als nicht mehr so rational empfinden können und wo wir sagen müssen, vielleicht müssen wir die Liebe hier über alles andere stellen und die Welt können wir da gar nicht mehr so ernst nehmen. Ich will also in deinem Wasser hohe Wellen schlagen, also natürlich will ich dafür einen Aufruhr sorgen und will halt, dass du mich so wahrnimmst. Genau, aber der Grund für dieses Wollen ist gar nicht so sehr, dass ich da an etwas in dir glaube und sage, diese Vereinigung mit dieser mystischen Substanz in dir, die ist das große Ziel, an dem ich mich dann auch messen muss, ob ich das erreiche in meinem Leben. Nein, die Vereinigung am Ende, die Realisierung der Liebe ist auch nur so vielleicht ein bisschen überschätzt. Ja? Vielleicht können wir sagen, okay, es schmerzt, wenn Liebe nicht erwidert wird und so weiter, wenn man sich aus den Augen verliert, wenn man sich über seine Gefühle nicht so im Klaren war und sie dann doch sich dann doch so klar wird in der Trennung, im Schmerz dann getrennt zu sein. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, sondern die Liebe an sich ist schon diese Übung, die wir da absolvieren sollten und die uns vielleicht was Grundlegendes bedeuten kann als Menschen. Ich will also da diese Wellen schlagen, ja, nochmal darauf zurückkommen und will die einfach schlagen, ja, weil ich weiß nicht warum, aber es ist jedenfalls schön, dass es dieses Ideal der Liebe gibt, an dem wir uns ausrichten können. Es ist schön, dass die Gesellschaft noch nicht so total besessen ist vom Kapitalismus, dass sie immerhin noch Raum lässt für diese Sache und die Liebe auch weiterhin so als wünschenswert darstellt und als größte Erfüllung des Lebens. Das ist immerhin noch etwas. Jetzt ist aber natürlich schon die Frage, geht das hier zu weit? Diese Argumentationslinie läuft dann ja darauf hinaus zu sagen, die Liebe ist alles. Genau. Ich sage ja, das geht nicht zu weit, nee, sondern ich will genau diesen Standpunkt vertreten. Die Liebe ist alles. Wenn wir die Liebe kultivieren wollen, müssen wir mit ihr auch den Wahnsinn kultivieren, der damit angeschleppt wird. Die Liebe zu suchen ist immer noch was, was sich lohnt. Gleichzeitig müssen wir hier aber trotzdem noch weitergehen. Also zum einen, ja, es stimmt. Und ich will mich in dem Moment ja auch gar nicht so frei machen vom Blick des anderen. In der letzten Folge habe ich das ja so angepriesen als die Lehre der Psychoanalyse, wie Lacan sie lehrt. Wir müssen uns da frei machen vom Blick des großen anderen. Wir müssen erkennen, der große andere, der ist ja in sich selbst widersprüchlich. Der kann uns gar nicht so beurteilen, wie wir immer dachten. Hier jetzt in der Liebe sage ich, nee, da werfen wir die Psychoanalyse lieber über Bord und sagen uns, doch, der große andere ist wichtig und der kann uns auch beurteilen. Zumindest sollten wir mal uns an diesem Ideal ausrichten und sagen, okay, ja, ich will mich auch verlieben und ich will auch mich in dieser Idee so gefangen nehmen lassen, dass der andere diese Beurteilung für mich sein kann und auf mein Sein blicken kann und das einfach bedeutsam wird dadurch. Genau. Die Liebe ist alles. Gleichzeitig müssen wir jetzt aber wirklich dialektisch werden und sagen, denken wir in Gegensätzen, beziehungsweise wir müssen diese Gegensätze vermitteln und zu einer Synthese bringen. Die Liebe ist also vielleicht doch nicht alles. Ja, wenn man dann so verbissen ist in der Liebessehnsucht und sich nur noch ausrichten möchte am Blick des anderen und dem so gefallen möchte, aber vielleicht ist dieser Weg, den man da geht, ja auch schon der Anfang eines Prozesses, in dem man dann einsehen kann, die Liebe ist nicht alles. Also natürlich ist sie alles in diesem Moment, ja. Es gibt nichts Wichtigeres für mich, als dass die geliebte Person mir jetzt zuhören würde, mir ihre Aufmerksamkeit schenkt und dass ich so für sie auch etwas bedeute, so wie sie für mich. Aber gleichzeitig sehe ich auch, okay, aber was bedeute ich für sie? So wie ich immer nur ein Phantasma des anderen wahrnehme, nimmt sie ja auch nicht mein korrektes Sein wahr, so wie ich bin, meine Persönlichkeit und so weiter, kann ja auch nie so richtig festgestellt werden. Im letzten Podcast habe ich gesagt, es ist besser, wenn wir wirklich auf dem Standpunkt beharren, wir sind als Individuen dezentriert. Es gibt also nicht dieses Zentrum, von dem wir da immer meinen, so ausgehen zu können, heutzutage als Schneeflocken, also als Geschichtenerzähler, die hier ganz klar wissen, was macht mich selbst aus, was definiert mich. Nein, wir sind dezentriert und darin müssen wir eine Chance erkennen. Also auch ich kann ja nicht in meiner ganzen Wahrheit erkannt werden von der geliebten anderen Person. Und hier müssen wir also sehen, okay, die Liebe, ja, es ist schön, es zu versuchen, aber letztlich muss es mir auch ein Stück weit egal werden, was die andere Person von mir denkt. Es muss auch zu dieser Einsicht kommen, dass ich meine Liebe nicht verstecken sollte, aber schon so überlegen kann, ja, wie kann ich einfach ich selbst sein, so wie ich lebe, und nicht ständig versuchen, nur den anderen zu beeindrucken und nur für ihn zu leben, ja, sondern wirklich so wie ich mir das vorstelle, also ein Leben, das auch noch eine Bedeutung hat, wenn wir die Liebe mal weglassen und für einen Moment nicht mehr darauf beharren, dass die Liebe alles ist. Auch dann noch sollte es irgendwie einen Sinn haben, eine Struktur in diesem Leben geben. Und wenn ich das einfach so versuche für mich und dann aber der geliebten Person ganz klar zeige, wie gern ich sie habe und wie gern ich dieses Leben mit ihr teilen würde, dann kann daraus was entstehen. Aber es sollte halt nicht, man sollte halt nicht bei diesem ersten Schritt stehen bleiben und sagen, die Liebe ist alles. Also zählt nur noch, was sie in mir sieht und ich will mich einfach nur dem anpassen, was sie so erwarten könnte von mir. Hier habe ich mir die Notiz gemacht vorher, also wir sind dezentriert und egal, ob sie mich nun anerkennt, als das erkennt, was ich bin, Klammer, sie liebend, oder ob sie mich missversteht und verwechselt, ich bleibe doch dezentriert in dem Sinne, dass keine subjektive Beschreibung meiner Zustände mir genügen kann und dass keine Beschreibung, also das grundlegende Paradox meines Auftretens und Erscheins in der Welt lösen kann. Ja, das ist in der Tat genial. Weil was bin ich eigentlich? Ich trete da so auf in der Welt, aber solange ich in der reinen Innerlichkeit bin, erzähle ich mir da ja immer Geschichten. Aber da müssen wir halt aufpassen und sagen, nee, das ist aber nicht die Wahrheit über dich, sondern irgendwie spielt das dann zusammen, deine innere Welt und das Äußere, deine Umwelt. Und irgendwie kommt es halt dann dazu, dass du da auftrittst und so erscheinst in der Welt. Und du erscheinst da als etwas, als ein Mensch, der da behaftet ist mit verschiedenen symbolischen Titeln zum Beispiel, der da vielleicht einmal als Student auftritt, einmal als Familienmitglied. Genau. Diese grundlegende Dezentrierung ist also etwas Positives, denn sie macht uns klar, diese Abweisung, die da auch droht vom geliebten anderen, die ist vielleicht, ja, dann auch nicht so schlimm. Vielleicht müssen wir sehen, dass es immer schon in der Natur des Lebens mit drin, dass man verwechselt wird und dass es gar nicht so eine richtige Möglichkeit gibt, jemanden zu erkennen, mich selbst zu erkennen. Selbst das, müssen wir vielleicht sagen, ist gar nicht so leicht möglich. Jetzt könnte ich mal zu Robert Pfaller übergehen und hier ein bisschen vorlesen, aber ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Der Materialismus, wie könnte man ihn also auch definieren laut Pfaller, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen zu den alten Griechen schon, dann war damals ja so die Idee von Demokrit schon, der sagte, alles besteht nur aus Atomen, also die Dinge, die wir da so sehen, die setzen sich immer wieder aus kleineren Einheiten zusammen und so immer weiter bis ins Kleinste. Aber dann kommen wir wirklich an diese irreduzible Schwelle, sagte Demokrit, da sind die Atome. Heute die Physik widerspricht dem so ein bisschen und sagt, okay, Atome, selbst da können wir eigentlich noch weiter reingehen und noch weiter nachforschen, aus was die aufgebaut sind. Das ist ja aber gar nicht so widersprüchlich zu Demokrit, denn was ist dann da noch drin im Atomkern? Dann sind halt weitere Teilchen drin, aber es bleibt dann vielleicht trotzdem dabei, dass alles so aus Teilchen besteht. Aber warum ist das jetzt wichtig? Das hört sich ja so physikalisch an. Naja, Pfaller sagt hier halt, die Komödie kennzeichnet sich dadurch, dass sie so eine Weltsicht hat, in der immer die Dinge, in der es so einzelne Atome gibt und die stoßen mal zufällig zusammen. Ja, und daraus entsteht vielleicht so ein Witz. Oder auch die Atome bleiben zusammen kleben, vereinigen sich und bilden dann so größere Strukturen. Aber wichtig dabei, all das ist so kontingent, also so zufällig. Und es steht kein so ein richtiger Sinn dahinter, sondern vielmehr kann man sagen, der Sinn, also der Eindruck von Sinn geht aus dem Unsinn hervor. Der Eindruck von Sinn, den wir da sehen, wenn wir größere Objekte und feste Einheiten sehen, der geht vielleicht einfach nur daraus hervor, dass es im Kleineren, wenn wir genau hinschauen würden, dass wir da so ein Chaos erkennen würden und sehen würden, dass völliger Unsinn und auf unserer Ebene, die wir halt wahrnehmen können, mit unseren Augen oder mit unserem Verstand, dann da lauert der Sinn. Der Sinn ist also gar nicht so sinnvoll, wie ich hier schon mal ausgeführt habe. Vielleicht müssen wir uns vom Sinn so ein bisschen befreien. Ja? Warum? Pfaller schreibt hier, Sinn ist etwas anderes als Bedeutung. Der Bedeutung haftet keine Illusion an. Denn Bedeutungen erkennen wir, weil wir gelernt haben, Zeichen zu lesen. Sinn aber entsteht dort, wo wir andere so behandeln, als wären sie zu nichts anderem auf der Welt, als dazu, uns zu verstehen. Und zwar so, wie wir es meinen. Sobald Sinn entsteht, fühlen wir uns im Mittelpunkt der Welt. Also Bedeutung hört sich erstmal so ähnlich an wie Sinn, aber vielleicht können wir hier sagen, nee, Bedeutung, das heißt ja einfach nur mal, ich sehe hier ein Wort geschrieben und ja, ich hatte das so abgespeichert natürlich, weil ich des Deutschen fähig bin und kann dem gleich dann eine Bedeutung zuordnen, hoffentlich auch die richtige. Aber es ist zumindest mal klar, dieses Wort, das da steht, das ist einfach nur so ein Symbol, das etwas bedeuten soll in der Welt. Also es soll auf etwas hindeuten in der wirklichen Welt. Und hier sind wir wieder bei diesem Punkt in der Sprache, haben wir halt nur die oberflächliche Welt vor uns, nur die scheinbare Welt. Wir können halt nur ein Wort dafür finden, zum Beispiel Liebe. Ah, aber das greift doch dann eigentlich gar nicht so richtig den Zustand. Aber zumindest ist es mal eine Bezeichnung. Und das ist die Ebene der Bedeutung, auf der wir hier stehen. Sinn ist aber schlimmer. Beim Sinn, sagt Pfaller, also da fühlen wir uns so im Mittelpunkt der Welt. Und wir behandeln die anderen nur noch so, als wären sie dazu da, uns zu verstehen. Ja, denn Sinn ist dann ja wirklich sowas, was wir uns zusammen fabulieren und wo wir verschiedene Bedeutungen verknüpfen und vielleicht sagen, okay, dieses und jenes Symbol in diesem Zusammenhang ergibt das einen Sinn. Ich sage nicht, dass ich hier wirklich was Sinnvolles gesagt hätte oder verstanden hätte. Ich sage nur, das fand ich einfach so interessant hier zu lesen. Und was ich aber eigentlich jetzt vorlesen wollte, war etwas anderes. Wir sind hier genau an der Stelle, wo ich letztes Mal auch aufgehört habe zu lesen. Und hier können wir einfach nochmal weiterlesen. Also, es geht immer noch um Materialismus. Und hier geht es jetzt darum, die Subjekte, denen hatten wir beim letzten Mal gesagt, ihr seid nicht schuld an eurem Zustand, aber ihr seid halt leider auch nicht so frei, wie ihr vielleicht manchmal meint. Der Überschuss an Subjektivität liegt hier also vor. Jeder glaubt, er wäre so ein einzigartiges Subjekt, aber vielleicht sind wir einfach schon so bedingt. Mein Tipp wäre hier ja, der Kapitalismus ist etwas, was uns tief bedingt. Die Sexualität auf der anderen Seite ist etwas, was wir nicht so einfach beiseite schieben können. Das wären nur zwei Ansätze von mir, mit denen man erklären könnte, okay, wir sind vielleicht gar nicht so individuell, sondern diese zwei Sachen sind ja zumindest mal bei den meisten Menschen gemeinsam, dass sie sich diesen beiden Feldern so aussetzen müssen, Sexualität und Wirtschaft. Und das ist vielleicht dann etwas, was uns bedingt, was uns unsere individuelle Existenz so von vornherein verzerrt. Der Überschuss an Subjektivität ist also das Kennzeichen der Tragödie. Dort ist es tragisch und das habe ich ja vorher auch schon so bei der Gedichtinterpretation klang das ja auch schon an. Es ist halt tragisch, nicht erkannt zu werden oder den anderen nicht als das erkennen zu können, was er wirklich ist. Das ist die Tragik der Liebe, die wir nicht so leicht umgehen können. Und das ist dann halt das tragische Weltbild, wenn die Dinge einfach immer in Wirklichkeit anders liegen, als sie scheinen. Und wir kommen damit nicht klar. Das können wir wirklich nicht so verarbeiten. Jetzt aber, was ist denn komisch? Ich lese hier vor. Komisch ist man immer dann, wenn man es für andere ist. Auch wenn man selbst vielleicht durchaus gute Gründe dafür haben mag, weshalb man etwas genau so macht und nicht anders. Die Komödie hält materialistisch daran fest, dass die Bedeutung der Dinge in ihrer Relevanz für andere liegt. Das ist das Prinzip vom Vorrang der Erscheinung, das die Komödie gegen die entgegengesetzte Auffassung der Tragödie behauptet. In der Tragödie glauben die Figuren an sich selbst und werden von der Welt, zu Unrecht, wie die Tragödie suggeriert, nicht als das erkannt, wofür sie sich halten. Tragisch ist es, wenn jemand ganz bestimmter nicht als solcher erkannt und einfach für irgendjemanden gehalten wird. In der Komödie dagegen müssen die Figuren oft kopfschüttelnd erkennen, dass man sie für etwas Bestimmtes hält, dessen Rolle sie dann der Welt zuliebe gegen ihren eigenen Willen und gegen ihre eigene Selbsteinschätzung spielen müssen. Das Komödiantische besteht darin, dass irgendjemand, der sich nicht dafür hält, für etwas ganz Bestimmtes gehalten und dadurch gezwungen wird, es zu sein. Was Pfaller hier sagt, ist also hochinteressant. In der Komödie, da ist die Figur so gezwungen, einfach eine fremde Rolle einzunehmen, die gar nicht so ihrem Selbstbild entspricht, aber sie wird halt von anderen dafür gehalten. Und das ist die Position der Komödie, die dann auch einen Witz erlaubt und es gibt also gewisse Spaltung, Differenzen da zwischen Selbstbild und Fremdbild und also den Raum für den Witz. In der Tragödie dagegen endet es immer tragisch, wenn etwas nicht richtig erkannt wird. Pfaller bringt hier das Beispiel Romeo und Julia. Die beiden glauben an ihre Liebe, aber ihre Umwelt kann halt nicht daran glauben. Die Familien sind da ja verfeindet. zwei verfeindete Clans und deshalb können die natürlich diese Liebe nicht glauben. Und es ist dann natürlich tragisch, dass Romeo und Julia nicht als das erkannt werden, was sie sind, also als zwei Liebhaber. Und folglich sterben sie dann ja. Das ist das Prinzip der Tragödie. Hier aber geht Pfaller über zu einem sehr interessanten Film von Hitchcock, den er hier mal interpretiert. Der Hitchcock-Film ist dann also so die Antithese zu Romeo und Julia. Da wird die Liebe nur von den beiden Liebhabern gespürt, aber nicht von ihrer Umwelt. Und hier haben wir jetzt mal die gegensätzliche Situation. Also, die Heldin und der Held in Alfred Hitchcocks Agentenfilm Die 39 Stufen müssen von ihren Gegnern mit Handschellen aneinander gekettet durch das schottische Hochmoor flüchten, wobei sie einander hassen. Aber alle, denen sie begegnen, halten sie für ein innig verliebtes Paar. Nicht sie selbst, aber die anderen halten die Liebe für gegeben. Also müssen auch sie selbst am Ende einsehen, dass es sich unweigerlich um Liebe handeln muss. Das ist Komödienlogik. In der Logik der Komödie wird aus gespielter Liebe notwendigerweise echte Liebe. Denn das, was zählt, ist hier nach ihrem materialistischen Prinzip immer die objektive Erscheinung und nicht etwa die Meinung der Subjekte. Und die objektive Erscheinung, das, was andere sehen oder sehen könnten, wird in der Folge für die Komödienhelden selbst zwingend. Dieser Zwang gehört zu den heitersten Effekten von atomarem Geschubse in der Komödie. Das, sagt Pfaller also, wirft auch ein Licht auf unser Leben. Also es ist hier nicht nur eine Theorie der Kunstform, die er hier aufstellen will, sondern tatsächlich, sagt er, der Zwang, der da also so ausgeübt wird, dadurch, dass in der Komödie eine Weltsicht vorherrscht, wo die Atome immer nur so rumfliegen und sich zufällig mal verbünden, wie bei Hitchcocks Film halt die beiden aneinander geketteten. Dieser Zwang, der bringt einen heiteren Effekt vor. Oder es liegt also was Heiteres dahin, etwas Witziges und Fröhliches. Und ja, es ist ja auch eigentlich schön, wenn man sich so überlegt, da gehen zwei Leute durchs Moor und hassen sich, aber am Ende lieben sie sich doch, weil sie halt diesen Vorrang der Erscheinung einsehen müssen und ganz klar erkennen, ja, aber wenn die ganze Welt halt immer denkt, wir sind verliebt, weil wir hier gar nicht anders können, als immer so nebeneinander zu gehen, dann muss es am Ende halt auch so sein, weil die äußere Erscheinung ist ja das Wahre. Natürlich ist das vielleicht ein bisschen bizarr, dieses Beispiel. Trotzdem, für mich auf jeden Fall wichtig hier zu sagen, ja, gehen wir bitte nicht immer davon aus, in der Liebe, da gibt es so zwei Menschen zum Beispiel, die sind füreinander bestimmt und die müssen einfach zusammenkommen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das tragisch und wir sind gescheitert. Nee, sondern die Liebe ist ja überall möglich. Und es ist selbst möglich, die Liebe so zu begreifen, dass sie dann einfach entsteht, weil man da gemeinsam irgendwie in einer unpässlichen Situation ist, wenn man da so in Handschellen aneinander gekettet ist. Und auch da ist es möglich zu sagen, ja, das ist dann echte Liebe, wenn wir am Ende einfach, könnte man auch sagen, ja, früher, da sind die Leute halt, haben sie halt so aus Vernunft geheiratet, Schönheit vergeht, morgen besteht, war doch dieser Spruch, der vielleicht hier im Schwäbischen ganz beliebt war, mit dem man gesagt hat, ja, die Schönheit, die ist ja halt nur für so ein paar Jahre haltbar, aber denk doch lieber mal dran, was besteht, also das, was du da an Erbe noch mit aufsammeln kannst durch die Heirat, das ist das eigentlich, worum es geht. Aber dann nach so ein paar Jahren Ehe haben die Eheleute vielleicht doch zueinander gefunden und sich so miteinander arrangiert und nehmen dann vielleicht immer mehr schöne Dinge am anderen wahr. Das war also früher vielleicht genau so eine Situation, wie wir es hier in Hitchcocks Film hatten, dass erst mit der Zeit und dadurch, dass alle anderen ja sowieso schon dran glauben, dass die beiden sich lieben, dann entsteht auch die innere Liebe. Dann können wir dazu übergehen, zu erkennen, ja, da hat sich tatsächlich was angesammelt an Empfindungen für den anderen. Aber heute wollen wir halt den umgekehrten Weg gehen von Romeo und Julia. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Es ist klar, dass das mit der Vernunftheirat natürlich irgendwie veraltet war. Oder mit der arrangierten Ehe. Das kann natürlich nicht das Modell sein, wie in Indien teilweise noch. Also es ist schon gut, dass es hier einen Fortschritt gab, aber ja, verbinden wir das gleich nochmal mit meinen Überlegungen von vorher. Hier bin ich jetzt nämlich noch gar nicht am Ende meiner Stichpunkte angelangt, was ich mir hier zur Liebe zusammengereimt habe. Die Verwechslung ist also etwas Lustvolles in der Komödie, aber nicht in der Tragödie. In der Komödie gibt es immer schon solche Masken, Verwechslungen, Effekte der Täuschung. Wir sollten diese Verwechslung also nicht kritisieren, sondern sie für unsere Zwecke einsetzen und sagen, ja, das ist vielleicht auch was, was die Liebe erzeugt und was so lustvoll ist, dieses Spiel sich zu verstecken und sich zu zeigen, wie man ist, aber natürlich nicht alles gleich am Anfang zu zeigen in der Liebe. Das könnte ja den anderen auch verstören, wenn man da seine ganzen Schwächen und merkwürdigen Angewohnheiten einfach so offenbart, sondern es ist auch ein Versteckspiel, was mit Maskeraden zu tun hat. Und das sollten wir nicht so als etwas Schlechtes ablehnen, als etwas, was ja ich-fremd ist, also nicht wirklich zu unserem inneren Selbst gehört, sondern nee, es gehört zur Liebe dazu und die Liebe, ja, was ist die Liebe? Ist sie nun alles oder nicht alles? Hier müssen wir jetzt weiter ansetzen. Die Aussage, die Liebe ist alles, behaupte ich, ist kein Urteil über die Liebe. Sondern ich lese das so, wie Slavoj Žižek das immer vorschlägt. Das Subjekt dieses Satzes ist scheinbar erstmal die Liebe. Über die wird hier was gesagt. Aber lesen wir das lieber andersrum nach Žižekscher Lesart. Das Alles ist eigentlich das Subjekt dieser Aussage. Wir treffen hier eine Aussage, um das Alles zu beschreiben, also die ganze Welt. Die Liebe ist alles. Damit haben wir also eine Beschreibung geliefert für dieses Alles, das wir da um uns herum sehen. Gut, mein Blick auf diese Welt. Ich sagte ja im letzten Podcast, dass ich viel über den Neoliberalismus nachdenke. Und in der Tat ist hier auch der Zeitpunkt gekommen, um darauf zurückzukommen, weil am Anfang des Podcasts Nummer 15 habe ich ja gesagt, dass die Liebe so im Zentrum meines Denkens steht. Aber wie kann es dann sein, dass der Neoliberalismus da auch so einen prominenten Platz einnimmt? Da ist mir dann nur klar geworden nach dem Podcast, ja, das muss gar kein Widerspruch sein, sondern vielleicht sind beide schon so zusammengehörig. Ja? Liebe und Neoliberalismus, das ist eine verrückte Idee. Definieren wir hier lieber erstmal den Neoliberalismus. Es ist natürlich in erster Linie ein Wirtschaftssystem, also das davon ausgeht, wir sollten hier die Unternehmen entlasten. Und gut, das ist natürlich der Ausgangspunkt mit Flassbeck damals, der Ausgangspunkt für mein politisches Denken. Also das ist hier ja aber gar nicht mehr der Punkt, sondern ich bin hier zu der Folgerung gelangt, das muss man dann übertragen auf die Gesellschaft und heutzutage geht es gar nicht mehr so darum, dass Neoliberalismus eine Wirtschaftstheorie wäre, die man irgendwie auf der ökonomischen Ebene kritisieren könnte. Also das ist auch eine falsche Vorstellung von Flassbeck, dass er meint, wir könnten da was verbessern, indem wir die Wirtschaftstheorien verbessern. Das wird nicht ausreichen, sondern wir müssen hier leider sehen, dass der Neoliberalismus schon weit übergegriffen hat auf die Gesellschaft. Er besteht also darin, in so einem endlosen Kampfzustand, wie wir es bei Houellebecq beschrieben sehen. Das Individuum muss sich immer im Kampf fühlen und immer in der Konkurrenz zu anderen. Es kann nur so sein. Also es ist scheinbar gar keine Wahl vorhanden für den Neoliberalismus, sondern ich selbst habe doch nur die Wahl, für mich nach Nutzen zu streben und das Beste, was ich halt machen kann, da ist klar, dann stehe ich ja immer schon in Konkurrenz zu anderen und muss mich dann zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen, weil meine Arbeitskraft ist ja auch eine Ware, so wie jedes andere Produkt. Ich bin halt so intelligent, ja, oder so muskelstark, das ist heute nicht mehr so wichtig, aber sind ja völlig austauschbare Eigenschaften. Ja, heute ist halt Intelligenz gefragt, vor 100 Jahren vielleicht was anderes, noch vor 500 Jahren klar, noch mehr Muskelkraft, damit man richtig ackern konnte auf dem Bauernhof. Also das verschiebt sich auch so von jedem Zeitalter natürlich, was so gefragt ist an Eigenschaften von den Individuen. Aber trotzdem kommt uns das heute so vor wie ein ewiges Urteil über uns. Und ich sage nur, versuchen wir mal darüber hinaus zu denken und nicht dabei stehen zu bleiben, dass wir sagen, ja, du hast deine tollen Eigenschaften und deine Talente, die musst du jetzt nur optimal nutzen und halt das Beste rausholen, so für dich. Sondern es gibt schon noch Raum für ein Denken, das darüber hinausgreift und sagt, ja, aber das kollektive Handeln, vielleicht ekelt mich das auch richtig an mit dem in dieser Fixierung auf mein Wohl und meinen Nutzen, sondern ich kann eigentlich nur so richtig handeln, wenn ich da das Kollektive im Blick habe. Das ist natürlich genau das, was Leonie meinte im Aufwachen-Podcast. Es ist ja nicht schlimm, wenn bei einem Aktivist das Studium sich dann verzögert um ein paar Monate, weil es ist doch klar, die Klimapolitik, die wollte man mal voranbringen, also der einzelne Aktivist stellt hier das kollektive Handeln in den Vordergrund und sagt sich, ich will mich aber gar nicht so sehr damit beschäftigen, was sind meine individuellen beruflichen Aussichten. Ich will nicht die ganze Zeit nur die optimieren, sondern ich sehe eigentlich mehr Bedeutung darin, mich im größeren Ziel unterzuordnen und zu sagen, ja, probieren wir es doch mal, also hier in diesem Kollektiv, in dieser Vereinigung von Menschen, da sehe ich wirklich etwas, wo meine Arbeitskraft gut drin aufgehoben ist und sich gut entfalten kann. Die Bewegung, die Klimabewegung ist also tatsächlich so eine Art Gegenmittel. Ist zumindest ein Versuch, was zu tun gegen den Neoliberalismus. Deshalb für mich ganz klar natürlich positiv zu sehen. Diese Welt ist also eine Welt des Kampfes, natürlich, weil die Klimabewegung ja so eine Ausnahme ist. In der Regel sehen die Individuen sich dann ja doch so, dass die individuelle Zukunft am wichtigsten ist und wir uns hier ganz klar aufs Studium konzentrieren müssen, so wie Hans das ja auch auf misslungene Weise zum Ausdruck brachte in seinem Witz, den ich da gespielt habe im Podcast Nummer 14, als er sagte, ja, aber Leonie hätte doch eigentlich was anderes zu tun, 3 Tage vor Abgabe der Bachelorarbeit, sollte sie doch eher da nochmal dran sitzen, statt hier zu podcasten und sich Sorgen zu machen um unser kollektives Überleben. Also ja, für die meisten ist diese Haltung von Hans ja tatsächlich die, hinter die man nicht zurückgehen kann. Und es ist natürlich klar, das ist die Realität, die uns so definiert, der individuelle Nutzen, dass der Einzelne, das Ich, das wertvolle Ich. Diese Gesellschaft, sage ich also, okay, das ist eine Raubtiergesellschaft. Und wie stellen wir es nun an, dass wir diese Welt dann doch wieder ein bisschen erträglich machen? Da ist nur meine Befürchtung, die Rolle, diese Welt des Kampfes wieder erträglich zu machen, suchen wir dann in der Liebe. Wir wollen in der Liebe Zuflucht finden vor diesen Gräueln der Welt. Das ist genau das, was Pfaller auch schreibt, dass die Paarbeziehung heutzutage die Wunden heilt, die durch die neoliberalen Raubtierverhältnisse entstanden sind. Deshalb ist auch Pfallers Analyse, dass sich diese Paarbeziehung immer weiter ausbreitet und man eben nicht beobachtet, dass heute mehr offene Beziehungen eine Konjunktur haben, wie man ja meinen könnte, wenn wir alle so frei sind in unserer Sexualität, dann müsste es doch immer mehr solche Formen geben wie das Trärchen, das da immer im Aufwachen-Podcast gespendet hat. Und Stefan konnte es am Anfang gar nicht verstehen, wie das funktioniert zu dritt. Berechtigt, sage ich. Ich konnte es ja vielleicht auch nicht verstehen, weil wir es uns heute einfach nicht vorstellen können. Aber dann, irgendwie, nachdem es da einen Austausch gab, hat Stefan das dann gesagt, kann er sich jetzt doch vorstellen, dass man auch zu dritt so zusammenleben kann und sich lieben kann. Das fand ich sehr schön und zeigt halt so, ja, es ist immer noch eine ganz krasse Ausnahme heutzutage, mal nicht diese traditionelle Paarbeziehung zu haben. Warum? Pfallers Analyse zufolge ist der Grund dafür ja einfach diese Raubtierverhältnisse da und das Bedürfnis, dass man da geheilt wird. Wenn man es also auf dem Markt steht und sich einen Partner suchen will, eine Beziehung aufbauen möchte, dann steht man da halt auf diesem Marktplatz, wo man so beurteilt wird, wo die sexuelle Attraktivität gemessen wird. Und da fühlen wir uns natürlich blank und entblößt. Und dieses Trauma kann dann wiederum geheilt werden durch die Paarbeziehung. Aber das, ja, ist halt nur mein Punkt, wo ich ansetze und sage, da muten wir vielleicht der Liebe dann doch auch zu viel zu. Und das ist eigentlich eine Heilung, die nicht so richtig eine Lösung sein kann, sondern wir sollten doch noch mal versuchen, auf der politischen Ebene auch die Probleme anzugreifen und zu sagen, die Liebe kann ja nicht diese Aufgabe haben, da zu ersetzen, was da schiefläuft in der Politik und dass das Leben heute irgendwie schwierig ist, gewisse Härten aufweist. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass wir dann sagen, ja, aber es gibt ja noch die Liebe. Nee, sondern die Liebe gibt es natürlich und wir sollten sie auch beibehalten. Aber natürlich müssen wir auch außerhalb der Liebe was dafür tun, dass diese Welt noch lebenswerter wird. Genau, die Liebe soll ein bisschen also ablösen von diesen Sinnforderungen, die wir da an sie stellen. Wir stellen also eine Forderung, dass die Liebe uns so den Sinn geben soll im Leben und die wird das dann schon wieder richten. Die ist so der Höhepunkt unseres emotionalen Lebens, aber ja, das reicht halt vielleicht nicht, wenn dieses emotionale Leben durch den Neoliberalismus so angegriffen, so vergiftet ist. Das ist nur mein provokanter Punkt hier, aber ich möchte da nur kurz noch auf Eva Illus zu sprechen kommen, die auch ein sehr gutes Buch über die Liebe geschrieben hat. Warum Liebe wehtut, ist sehr empfehlenswert. Auch ihr anderes Buch, Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Das sind wirklich krasse Bücher, die man sich mal kaufen könnte, weil Eva Illus geht ja auch von diesem Vergleich aus zwischen der Liebe damals in England im 19. Jahrhundert, wie sie bei Jane Austen in den Romanen beschrieben wurde, und dem Zustand, in dem wir heute so uns befinden. Da macht sie halt auch diesen Unterschied aus. Damals hatten die Leute ja gar nicht die Erwartung, nach 10 Jahren auch noch so ein aufregendes Sexleben zu haben, sondern die Liebe war damals vielleicht so eine Art und Weise, also die Ehe war so eine Möglichkeit für beide Ehepartner, ihr Leben dann relativ autonom zu führen. Das heißt, relativ selbstbestimmt konnten die Männer dann halt ausgehen in ihre Männerkneipen und die Frauen hatten auch ihre Zirkel. Das war damals noch relativ weit separiert, schreibt Illus, also nicht so wie heute, wo Freizeitangebote für Männer und Frauen gleichzeitig da sind, sondern da gab es diese Trennung in Männer- und Frauenangebote. Und ja, die Ehe war vielleicht, war natürlich auch etwas, was auf romantischen Gefühlen beruht hat, nur waren die Leute da vielleicht ein bisschen realistischer. Ja? Diesen Satz, die Liebe ist nicht alles, hatten die vielleicht schon ein bisschen weiter verinnerlicht als wir heute, weil sie dann auch klar sahen, okay, auch wenn die Gefühle dann erkalten nach 10 Jahren, ist es doch noch am besten zusammen zu bleiben, natürlich auch durch die soziale Stellung, die man da einnimmt. Aber ja, die Ehe war damals halt einfach so ein Konstrukt, eine feste Struktur, die da bereitgestellt wird von der Gesellschaft, die man natürlich so kritisieren kann und sagen kann, aber das war ja noch so archaisch, das ist doch eigentlich veraltet. Das ist ja auch gar nicht der Punkt von Eva Illus, dass sie diese alte Zeit zurückholen will, sondern sie will nur zeigen, was damals vielleicht noch besser gelaufen ist und warum wir das verloren haben. Wenn wir heute in der Liebe so vom authentischen Selbst sprechen, und dann sehen wir da halt, diese Authentizität ist immer auch ein Problem, ist ein Makel. Und das Individuum steht da so nackt da in der Liebe und muss sich jetzt ganz authentisch geben und so wie es halt ist und sein Selbst da so offenbaren. Aber damals, schreibt Illus, interessanterweise hatten die Leute gar kein so Selbst, wie wir es heute verstehen würden. Es gab dieses authentische Selbst nicht, aber gleichzeitig waren die Ehepartner dann noch viel stärker aufeinander angewiesen. In dem Sinne natürlich, dass sie ökonomisch miteinander so ihre Leben verwoben haben. Also nicht nur die Frau war auf den Mann angewiesen, sondern der Mann, weiß ich nicht, aber hatte vielleicht auch der Frau ein Haushaltsgeld zuzugestehen, und das Vermögen ging dann ja auch auf beide Ehepartner über. Also es gab auch einfach eine grundlegende Verschmelzung der ökonomischen und der biografischen Realität. Heute ist das nicht mehr so. Ja, das ist nur dieser interessante Widerspruch, den Illus da aufmacht. Heute sind wir so authentisch und sagen, wir müssen uns dem anderen ganz so präsentieren, wie wir sind. Da werden wir richtig erkannt in der Liebe. Da ist endlich mal jemand, der uns so wahrnimmt, wie wir sind. Aber letztlich ökonomisch sollen wir die ganze Zeit so frei bleiben, und vor allem auch emotional soll man sich nicht so sehr auf den anderen einlassen und sagen, aber das ist jetzt die endgültige Beziehung für mich, das ist die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, sondern nee, heute wird so gesagt, ja, es sollte schon immer klar sein, also auch in einer gesunden Beziehung gehört dazu, dass man sich klar ist, die Beziehung kann enden, das muss immer klar sein, das ist nur ein bisschen absurd vor diesem Hintergrund. Also angeblich sind wir heute so authentisch, aber vielleicht sind wir halt einander dann gar nicht mehr so nah in der Liebe, weil dieses Selbst da nicht wirklich weiterhilft. Und wenn wir auf die soziale und ökonomische Ebene schauen, dann ist alles halt nur so ein Praktikum, kann man sagen, ein Liebespraktikum, das wir da führen die ganze Zeit. Und es ist aber alles noch schnell wieder rückgängig zu machen, wenn man sich dann doch verwählt hat. Hier gibt es ja gar kein Problem, muss man klar halt umziehen in eine neue Wohnung. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendig, falls man schon zusammen gelebt hat. Aber ansonsten gibt es da ja keine großen Hindernisse mehr, die Beziehung dann schnell aufzulösen und schnell wieder was Neues zu suchen. Das erinnert mich dann nur an Houellebecqs Kritik, da glaube ich in seinem Roman Unterwerfung, der sein bester ist, meiner Meinung nach. Also sagt er, dieses Modell, das wir da heute pflegen in westlichen Ländern, das Modell der Beziehung ist tatsächlich so eins der endlosen Praktika. Eine Beziehung ist immer so ein Praktikum, das uns dann reif machen soll für die endgültige Ehe, für die Erfüllung. Also dieses Ideal wird schon noch hochgehalten, dass man sagt, es sollte dann dazu kommen, irgendwann wird es diese Liebe geben in der Ehe und dann wird man auch für immer zusammenbleiben. Aber davor gibt es halt endlose Praktika und es ist immer alles so in der Schwebe, kann sich schnell auflösen wieder. Und es ist ein vollkommen sinnloses Modell, resümiert dann der Protagonist in Unterwerfung, weil er dann in dem Moment sich auch nochmal trifft mit einigen Frauen, mit denen er früher Affären oder Beziehungen hatte und sieht, dass sie halt auch nicht den einen Mann gefunden haben, genauso wenig wie er die eine Frau gefunden hat und halt auch einfach weiter vagabundiert sind immer von einer Beziehung zur nächsten. Und das ist dann der Moment, in dem er erkennt, dieses Modell, das wir da pflegen, der endlosen Praktika vor der Ehe, das sorgt hier vielleicht dann doch für einigen Schmerz, einiges Leid und dafür, dass die Leute dann wieder allein bleiben, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben und sich diesen Schmerzen dann nicht mehr aussetzen wollen, sich die ganze Zeit so zu verlieben und enttäuscht zu werden. Hier bin ich jetzt ja aber schon ein Stück abgeschweift von meinen Notizen. Ich wollte hier nur noch diesen einen Punkt zu Ende bringen. Raubtierverhältnisse im Neoliberalismus. Wir suchen also die Zuflucht in der Liebe. Wir erkennen in ihr den Kulminationspunkt unseres ganzen Lebens. Aber das ist halt heute nicht mehr richtig, macht eigentlich keinen richtigen Sinn mehr in dieser Welt der Liebespraktika. Ja. Wir können jetzt also über diese Verzweiflung in der Raubtiergesellschaft nur hinausgehen, wenn wir die Liebe als nicht alles begreifen. Ja, zum einen ist die Liebe diese Singularität, wie Slavoj Žižek immer schreibt. Singular ist also diese eine andere Person. Diese eine Person, die da für uns die ganze Welt darstellt. Wir brauchen nicht tausende Leute. Moment mal, Houellebecq hat das hier auch beschrieben. Das suche ich gerade mal raus. Ja, ich lese hier einfach mal diesen Abschnitt aus Houellebecqs erstem Roman, Die Ausweitung der Kampfzone, vor. Der bringt die Singularität der Liebe dann am Ende ganz gut zum Ausdruck. Ja. Seite 125. In Bezug auf das Liebesleben gehörte Veronique, wie wir alle, zu einer verlorenen Generation. Sie war zweifellos fähig gewesen zu lieben. Sie hätte sich diese Fähigkeit gern bewahrt. Das will ich hiermit bezeugen. Aber es ging nicht mehr. Ein seltenes, künstliches und spätes Phänomen blüht die Liebe nur unter besonderen geistigen Voraussetzungen, die selten zusammentreffen und in jeder Hinsicht der Sittenfreiheit, die das moderne Zeitalter charakterisiert, entgegengesetzt sind. Veronique hatte zu viele Diskotheken und Liebhaber kennengelernt. Eine solche Lebensweise lässt das menschliche Wesen verarmen. Sie fügt ihm Schäden zu, die manchmal schwerwiegend und stets irreparabel sind. Die Liebe als Unschuld und Fähigkeit zur Illusion, als Gabe, die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf ein einziges geliebtes Wesen zu beziehen, widersteht selten einem Jahr sexuelle Herumtreiberei, niemals aber zwei. Gut. Mir war dieser eine Satz wichtig, die Liebe ist die Fähigkeit zur Illusion und eine Gabe, die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf ein einziges geliebtes Wesen zu beziehen. Das ist also die Definition der Liebe, die wir hier sehen. Und diese anderen negativen Anklänge hier, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber ja, sexuelle Herumtreiberei meint also, dass wir uns eine Offenheit für die Projektion und für die Illusion bewahren müssen. Und diese Illusion kann natürlich nicht mehr erzeugt werden, wenn wir der Sache an sich, dem Sex, da schon die ganze Zeit so nahe kommen und die ganze Zeit schon im jugendlichen Alter sexuelle Erfahrungen sammeln. Ein interessanter Punkt von Houellebecq, aber auch gefährlich so zu denken, denn dann wie Pfaller meint, sinkt heute ja das sexuelle Bedürfnis sowieso immer weiter, sexuelle Kontakte nehmen ab. Dann mit so einem Denken hier, wie Houellebecq das an den Tag legt, rechtfertigt man das ja auch noch und redet sich das schön und sagt sich, ah ja, aber immerhin, ich will ja auch liebesfähig bleiben und dazu darf ich ja nicht zu viel sexuelle Kontakte haben. Ja gut, da weiß ich jetzt auch keine Lösung. Mir war nur wichtig, hier zu erklären, was Singularität bedeutet im Zusammenhang mit der Liebe. Einfach diese Illusion, das gesamte andere Geschlecht auf ein einzelnes geliebtes Wesen zu beziehen. Und hier kommen wir jetzt ans Ende meiner Notizen. Ja, jetzt bin ich gleich so weit. Einerseits sage ich also, ist die Liebe alles, ist die Liebe diese Singularität, aber andererseits ist sie auch diese Konfrontation mit unserem tiefsten Begehren und auch diesem Grauen, da so dem Blick des anderen ausgeliefert zu sein und so darauf angewiesen zu sein, dass der jetzt einen wahrnimmt und einen beachtet. Also diese Konfrontation eröffnet auch eine neue Ebene, in der wir erkennen können, dass die Liebe nur so ein notwendiges Ziel ist, dem wir nachgehen sollten, aber es nicht unbedingt immer um die Erreichung und Erfüllung dabei geht, sondern der Prozess, sich zu verlieben, der ist die Wahrheit des Ganzen. Wir dürfen nicht immer so vom Ende her denken und sagen, es kommt auf den Zweck an, es kommt darauf an, was dabei herauskommt bei der Liebe, sondern der Prozess des Verliebens an sich ist dieses Hindernis, das wir da immer zu umschiffen versuchen. Und dieses Hindernis ist an sich etwas wert. Wir dürfen es nicht so sehen, dass uns das sich nur in den Weg stellt und wir da so malträtiert werden und schlimme Liebesgefühle haben, die vielleicht bei der unerwiderten Liebe sich dann in Leiden transformieren. Also dieser Prozess ist das, was wir erreichen können in der Liebe und nicht so der Endpunkt, dass wir sagen, jetzt sind wir aber mit der geliebten Person zusammen, verheiratet, jetzt ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es geht tatsächlich um diesen traumatischen Weg dorthin, nicht um das Endprodukt. Und diese Möglichkeit, die Liebe so zu sehen, wird halt eröffnet durch diesen Satz, die Antithese, die Liebe ist nicht alles. Es gibt da noch Raum für mehr. Wir müssen uns auch freimachen vom Blick des anderen und auch mal sagen, es wäre aber auch egal, was der jetzt in uns sieht, weil er kann sowieso nie die Wahrheit in uns sehen, so wie wir auch seine Wahrheit nicht sehen. Ja, das war hier nur meine Überlegung. Ich glaube, damit bin ich hier am Ende der Liebe. Und auch bei Pfallers Text hier hatte ich, glaube ich, alles gelesen, was ich lesen wollte. Es gibt hier in meinem Manuskript für die Folge natürlich noch viele weitere Themen, die ich anschneiden wollte. Bleiben wir doch mal bei Michel Houellebecq. Da habe ich nur gedacht, ich habe diesen Autor ja nie so richtig vorgestellt im Podcast, obwohl er so zentral ist für mein Denken, sage ich mal. Und wenn ich sage, Roberto Bolaño war der beste Autor der letzten Jahrzehnte, meine ich damit ja nur, dass Houellebecq natürlich mein Lieblingsautor ist, aber er ist halt eher so ein Autor auf der soziologischen Ebene, ein Stenograph des Zeitgeschehens, des Neoliberalismus, muss man sagen. Literarische Qualität ist jetzt nicht unbedingt das, was Houellebecq anstrebt. Das sagt er auch ganz klar. Sein Ausgangspunkt zum Schreiben ist die Verneinung der Welt im Ist-Zustand und dass er einfach die Begriffe Gut und Böse ergründen wollte und ihre Beziehung zu ihm. Also sich selbst in Beziehung dazu setzen, was ist gut, was ist böse. Die Wahl der literarischen oder nicht literarischen Mittel, schreibt Houellebecq, ist sekundär. Es kommt ihm nicht so sehr darauf an, was Schönes zu schreiben, die richtigen Worte zu finden, eine sinnvolle Geschichte zu erzählen, sondern er ist wirklich so, dass er da rangeht und sagt, ich will erstmal klarkommen mit der Welt eigentlich. Literarisch oder nicht literarisch, das ist sogar nur die zweite Stufe, die zweite Entscheidung, die da zu treffen ist. Erstmal ist die Entscheidung, ich will klarkommen mit der Welt. Das verbindet diese Haltung ja auch wieder mit dem Fridays for Future Aktivismus, dass man sagt, da könnte man dann sagen, das ist das nicht literarische Mittel. Ja, man könnte Romane schreiben wie Houellebecq oder man könnte auch einfach auf Demos gehen und da in den Arbeitsgruppen bei Fridays for Future was dazu beitragen, um mal dieses Verhältnis zu ergründen. Ja, gut und böse, was bedeutet das? Mir reicht es halt nicht immer nur zu sagen, die Politiker oder so sind die Bösen, sondern ich will hier reingehen in die Bewegung und mein eigenes Sein ins Verhältnis setzen zu meiner Umwelt und zu diesen Begriffen Gut und Böse. Ich wollte hier jetzt aber nur empfehlen, was man von Houellebecq lesen könnte, also Plattform auf jeden Fall, ein Roman über die Liebe, in dem meiner Meinung nach zweifelsfrei belegt worden ist, dass die Liebe auch heute noch möglich ist. Ja, auch wenn es kein Happy End gibt, kann ich hier verraten, ist das Happy End natürlich doch trotzdem da in der inhärenten Aussage dieses Romans, weil klar ist, die Liebe ist möglich und egal, was der Neoliberalismus da macht, der kann uns das letztlich niemals wegnehmen. Ein zweites ganz gutes Buch ist Karte und Gebiet. Da geht es um die Arbeitswelt, würde ich mal sagen. Es wird ein Maler beschrieben, der steht da im Zentrum des Romans. Dieser Maler malt 40 oder 50 Porträts von Menschen, wie sie ihrer Arbeit nachgehen, also zum Beispiel Metzger oder Bäcker oder ein Journalist bei der Redaktionskonferenz. Und dieser Roman ist einfach so eine Ode an die menschliche Arbeit, auch an die kapitalistische Lohnarbeit, beziehungsweise die Kritik scheint da zu sein, dass heute alles so standardisiert wird und der Metzgermeister da halt nicht mehr diese Würde hat in seinem Beruf wie früher. Aber es geht natürlich noch viel tiefer, was da drin steckt. Für mich war es nur ganz wichtig, hier zu sehen, wie man auch auf die Arbeit blicken kann und dass man nicht immer alles ablehnen muss, was vom Kapitalismus kommt, sondern hier auch mal überlegen kann, ja, Arbeit ist tatsächlich ein grundlegender Bestandteil des menschlichen Lebens, der menschlichen Aktivität, der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und diesen Bestandteil werden wir weiterhin brauchen, auch wenn wir den Kapitalismus überwinden wollen. Ja, hier könnte man sagen, das bedingungslose Grundeinkommen ist daher halt kritisch zu sehen. Und diese Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen, hier nur dieser kleine Exkurs, war ja, was diesem Podcast seinen Namen gegeben hat. Friederike Spieker, die Autorin bei Makroskop, hatte den Artikel geschrieben über den Kapitalismus mit seinem Tischlein-Deck-Dich-Prinzip und hatte darin kritisiert, dass bedingungslose Grundeinkommen bleibt dem kapitalistischen Motto leider treu. Tischlein deck dich, also der Kapitalist setzt dich hin, arbeitet nichts, denn er hat ja Kapital und wartet darauf, dass sich der Tisch von selber deckt. So auch beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wir sagen, wir müssen ja nicht mehr arbeiten, sondern jeden Monat sollen einfach 1000 Euro kommen und der Tisch sich decken. Das ist gar kein ernst gemeintes Argument hier, sondern ich wollte nur den Namen dieses Podcasts nochmal erklären. Bedingungsloses Grundeinkommen, da habe ich mir jetzt keine so Gedanken dazu gemacht. Da will ich mich gar nicht so festlegen, ob ich da auf der Position von Friederike Spieker auch stehe. Das ist gar nicht so sehr präsent in meinen Überlegungen. Genau, das war halt nur dieser Punkt. Die Arbeit ist Würde, ja, das war der schönste Jingle im Aufwachen-Podcast, der schönste Clip, könnte man sagen. für diese Menschen, für alle Menschen natürlich. Es liegt doch auf der Hand, für uns alle ist Arbeit Würde. Also Andrea Nahles, vielen Dank für diese Erkenntnis. Und wer noch weiter dazu nachlesen will, kann es ja bei Wellbeck in Karte und Gebiet tun. Wie gesagt, ist Unterwerfung aus meiner Sicht sein bester Roman. Und die anderen Romane würde ich da gar nicht so empfehlen, weil das ist schwierig zu verarbeiten. Gerade wenn ich da an Elementarteilchen denke, habe ich mir auch die Frage gestellt, ob es nicht besser gewesen wäre, diesen Roman nicht zu lesen. Das ist ein bizarrer Gedanke, aber nee, es ist schon zu verarbeiten. Es ist nur eine Radikalität hier am Werk, die eine Ausweglosigkeit unserer Situation, unserer Gesellschaft wird da beschrieben, die einen natürlich ein bisschen düster gestimmt zurücklassen könnte. Aber ja, deshalb sage ich halt, diese drei Romane, die ich da genannt habe, sind jetzt so die besten zum Einstieg. Und die anderen düsteren sind dann halt ja, Elementarteilchen und auch die Möglichkeit einer Insel. Und der letzte Roman auf jeden Fall war nicht so lesenswert. Serotonin kann ich ganz klar sagen, dass, ist auch logisch, nach so einem Welterfolg wie Unterwerfung muss einem das ja auch zu Kopf steigen, dieser Erfolg, das ist klar. Deshalb will ich hier Wellbeck auch gar keinen Vorwurf machen, sondern Serotonin ist 2019, glaube ich, erschienen und er hat mir einfach nicht so wirklich was gegeben. Ein Punkt noch zu Wellbeck. Wenn er das alles so düster beschreibt mit der Liebe, scheinbar ist die Liebe gar nicht mehr möglich. Aber meine Analyse ist hier nur, ja, wir brauchen genau diese Art von Negativideal. Nur daran können wir uns hier in Zeiten des Neoliberalismus noch ausrichten und sagen, okay, wenn die Liebe nicht möglich ist, aber gerade dann können wir es ja versuchen, trotzdem nochmal versuchen. Und es ist dann eine positive Überraschung, wenn es doch mal klappt und wenn wir sehen, ach was, das könnte doch gehen mit der Liebe und es könnte doch noch eine Versöhnung im Leben geben. Und dass wir da so ein großes Glück finden können, wenn es auch nur irgendwie begrenzt ist auf ein paar Jahre vielleicht, aber wenigstens noch diese Möglichkeit. Das ist der Raum, der da eröffnet wird durch Wellbecks düstere Schilderung, dass wir da so ein Negativideal haben und sagen können, jetzt machen wir es aber besser. Also das können wir ja so nicht hinnehmen, dass hier alles so vor die Hunde geht. Deshalb wollen wir hier sagen, ich will die Ausnahme sein. Ich will der eine sein, der das doch noch schafft, zu leben und zu lieben. Ja, das nächste Thema, das hier noch behandelt werden sollte, war der Kommunismus, weil es gab da ein gutes Buch, Kommunismus für Erwachsene, ein exzellentes Buch. Ja, aber das kann ich hier gar nicht behandeln. Nur zwei Punkte dazu. Ja, auch ich leiste hier so eine Art Arbeit am Begriff. Das ist das, was der Verfasser dieses Buchs immer wieder betont. Nur weil man so in seiner esoterischen Blase ist, wie das immer wieder kritisiert wird für die Kommunisten. Auch ich bin hier in der esoterischen Podcast-Blase. Heißt es ja nicht, dass man keine Wirkung hätte in der Welt, sondern ja, vielleicht arbeitet man da auch für die Nachwelt, ja. Vielleicht werden Leute in Jahrzehnten diesen Podcast wieder hören und darin etwas Interessantes finden, etwas, was ihnen weiterhilft. Also ich leiste hier so eine Arbeit am Begriff, wie der Verfasser da meint. Wir müssen natürlich erstmal die Begriffe klären, so wie ich das letztes Mal versucht habe mit dem Begriff Verschwörungsdenken. Wir können ja nicht einfach sagen, das ist scheiße da, diese Begriffe lehnen wir ab, wie wir es da vorgesetzt bekommen, sondern wir müssen natürlich auch sie ersetzen durch was Positives. Und das war nur mein Versuch letztes Mal beim Verschwörungsdenken. Also ich leiste hier so eine Arbeit und das hat mir dann doch auch wieder Mut gemacht, was ich da gelesen habe. Es ist aber dann auch heute schon möglich, so strukturiert zu leben, schreibt der Verfasser, also ein aufgeräumter Schreibtisch, ein Bücherregal daneben, genügend Sport. Das stellt er da so als Ideal hin und schreibt, dass viele Linke das offenbar als einen Angriff auf sich persönlich empfinden würden, weil sie immer noch dieser Meinung anhängen, ja, der Kapitalismus ist so chaotisch und darum muss ich es auch sein. Also bei diesen Raubtierverhältnissen, da kann ich ja offensichtlich nicht so ein strukturiertes Leben führen. Und das, da habe ich mich schon drin wiedererkannt und gesagt, ja, ich sollte hier auch mal eigentlich mein Bücherregal besser aufräumen und sagen, ja, nur weil der Kapitalismus so ist, heißt das ja nicht, dass ich so sein muss. Also ich kann hier schon auch vor der Revolution, kann ich schon ein strukturiertes Leben führen, indem ich mich auf eine überlegte Weise damit auseinandersetze, mit Politik, mit Büchern, was man so denken kann. Also das muss nicht alles so chaotisch sein. Das wollte ich mir hier dann nur auch vornehmen für den Podcast. Nicht immer diese losen Enden, so viele Fässer aufmachen. Ja, aber genau, warum mache ich dann dieses Fass auf? Oh, weiß ich jetzt auch nicht, mit dem Kommunismus. Aber Kommunismus und das heutige Thema Liebe gehört natürlich auch zusammen, weil Kommunismus natürlich so eine Form von Liebe ist. Und wir sagen, ja, unsere Leistung, den Mehrwert, den wir erwirtschaften, soll nicht nur mir selbst zugutekommen, sondern es muss so einen Grundkommunismus geben, so wie es in der Familie ja auch gang und gäbe ist, dass man sagt, es gehört jetzt aber allen, es kann nicht einer festgestellt werden, dass ihr gehört, die Hauskatze zum Beispiel, da kümmern sich alle drum. Also das ist auch einfach eine Form von Liebe, deshalb so kann man es vielleicht verbinden, ja, aber weiter will ich ja jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen. Ja, hier bin ich dann ja wirklich am Ende und es ist auch schon wieder lang geworden. Ich muss hier nur noch mal kurz auf Pfaller zurückkommen. Nein, wobei, da lesen wir lieber doch nochmal rein in dieses Kommunismusbuch, denn es hat hier wirklich auch viel mit dem Podcasten zu tun. Aber das muss dann der Abschluss sein. Ich bin hier auch wieder erschöpft, aber da lese ich mal vor aus diesem Buch von Marlon Krohn, Kommunismus für Erwachsene, Seite 47. Öffentlichkeit ist ohnehin kein ernstzunehmendes Kriterium der Exoterik. Also hier muss ich aber einordnen, die Unterscheidung Exoterik und Esoterik ist eine sehr wichtige, um die es hier in weiten Teilen geht. Esoterik ist also dieser Fokus aufs Innere. Hier im Podcast beschäftige ich mich erstmal nur mit mir und dem, was mir wichtig ist, so. Ich greife hier nicht irgendwelche Themen auf von außen. Das reine esoterische Selbstbeschäftigung. Aber Exoterik wäre dann halt nach draußen zu gehen. Und natürlich ist dieser Podcast, hat auch schon ein exoterisches Element, weil ich belasse es ja nicht dabei, mir Gedanken zu machen oder nur was aufzuschreiben, sondern posaune das auch noch so raus in die Welt für jeden, der es hören will. Also es ist beides zugleich. Und genau das meint der Verfasser hier, man muss immer beides zusammendenken, Esoterik und Exoterik, sich nicht auf eins versteifen und da stehen bleiben und sagen, ich will aber hier nur schön was darstellen, es muss möglichst weite Reichweite bekommen oder ich will nur hier innerlich sein und nur für mich selbst in meinem Selbst mich so aufhalten und immer nur im Kreis drehen. Aber ich wollte diese Stelle hier aus einem anderen Grund vorlesen. Ich lese mal. Öffentlichkeit ist kein Kriterium ernstzunehmender Exoterik. Nichts ist heute so esoterisch, unfundiert und auf Verschwörungsideologie aufgebaut wie die massenmediale Breite, was recht offensichtlich anhand von frei erfundenen und massenweise verbreiteten Phänomenen wie der nie existiert habenden Flüchtlingskrise 2015 nachgewiesen werden kann. Der Verfasser prangert hier also das Gleiche an, wie im Aufwand-Podcast seit 2015 auch schon deutlich gemacht wurde. Es gab vielleicht nie eine Flüchtlingskrise, was es gab, war so eine leichte Verwaltungskrise. Und wenn wir das heute mit Corona vergleichen, war das auch eigentlich ein Fliegenschiss. Also wir können sagen, in den Massenmedien, was finden wir da eigentlich? Können wir das so einfach als Exoterik bezeichnen oder ist nicht das die schlimmste Form der Esoterik, so immer nur um sich selbst kreisend und, wie er hier schreibt, auf Verschwörungsideologie aufgebaut? Also ist eine reine Verschwörungstheorie. Ja, das stimme ich zu, dass da Flüchtlinge in unser Land gekommen wären und die so für eine Krise gesorgt hätten, für ein Chaos hier im Land. Also ja, da sind Fakten dabei, die sind empirisch richtig, wie dass da 1 Million Flüchtlinge gekommen sind. Aber was diese Krise dann ausgemacht haben soll, also es ist objektiv nicht feststellbar, sondern es ist reine politische Selbstbeschäftigung. Die Krise ist in erster Linie die Krise der Massenmedien. Die Krise also, die da immer stattfindet, wie wir es gesehen haben im Aufwachen-Podcast. Also es ist eine Krise des Journalismus, es ist eine Verschwörungsblase, die da, das ist aber die Realität, wie wir sie heute so als Konsens haben. Das fand ich nur einen guten, gute Querverbindung zur letzten Folge mit den Verschwörungstheorien. Also die Konsenserzählung, die wir heute so pflegen, die ist eigentlich eine einzige große Verschwörungstheorie, was hier nur deutlich wird am Beispiel der Flüchtlingskrise. Jetzt nur noch eine Stelle, weil die so wunderschön zum Podcasten passt. Während das esoterische Laborieren noch die herzenswarme Gemütlichkeit des Ruhens im Innersten der Wohligkeit der eigenen Seele bot, verstrickt man sich bei der exoterischen Unternehmung alsbald in einen Kampf. Die einzige Form zu kämpfen ist zu produzieren, weiß der Regisseur Glauber Rocha. Das Wörtchen einzige will der Verfasser hier nicht übergangen werden, lassen. Es gibt keinen Kampf im Innern, der produktiv ist. Jeder Verdruss, alle Wut und aller Hass schädigt die Person, wenn sie diese Gefühle nicht entäußert, also andere schädigt. Die Exoterik ist das große Kampfprogramm zum Schutze des Selbst und zur Ruinierung der anderen. Es existiert kein Produzieren für sich und in sich selbst. Produktion hat ihr wesentliches Element im Außen. Wer produziert, handelt auf richtige Weise exoterisch. Nie ist der Mensch ganz er selbst, solange er es nicht auch im Außen ist. Andernfalls würde um die als Outing zusammengefassten Erscheinungen nicht ein solches Aufheben gemacht. Der geoutete Mensch, das ist der wirkliche Mensch, der, dessen wahrer Kern endlich zum Vorschein kommt. Er glänzt im vollen Lichte der Welt, es gibt kein Zurück mehr, er ist unwiederbringlich draußen. Exoterisches Handeln also erwächst aus äußerer Not wie innerer Pflicht gleichermaßen. Ja, wunderschön hier, um meine Pflicht zum Podcasten zu erklären. Ja, natürlich ist mir einfach irgendwann klar geworden, dieses Innere, das ist dann auch relativ uninteressant. Und wie er hier schreibt, man existiert in dem Moment noch nicht mal wirklich, indem man nur so innerlich ist, sondern erst, wenn man sich outet, erst da, wo man zur Äußerlichkeit kommt, da kommt man ganz in die Welt. Da gibt es kein Zurück mehr und der Kern ist jetzt draußen, ist zum Vorschein gekommen. Und es ist halt immer, ja, der falsche Schein, nur ist, ja, es kann nie die ganze Wahrheit sein, aber okay, immerhin besser, immerhin wenigstens mal existieren. Das ist meine Position hier, seit ich den Podcast angefangen habe, immerhin mal ein paar Folgen rausgebracht zu haben. Das vermittelt doch ein gutes Gefühl. Und auch dieser Satz hier des Regisseurs Glauber Rocha: die einzige Form zu kämpfen ist zu produzieren. Also was kann ich heute machen gegen diese schlechte Welt? Wie kann ich kämpfen? Natürlich nur im Produzieren von neuen Podcast-Folgen. für mich völlig logisch hier. Und ja, jeder Verdruss, alle Wut und aller Hass schädigt die Person, wenn sie die Gefühle nicht entäußert. Das ist genial, dieser Satz hier von Marlon Krohn. Denn das habe ich ja genauso in der Folge 11 schon mit Bezug auf Trump gesagt. Da haben wir ja diese Nietzsche-Stelle gelesen und mir war da einfach wichtig zu sagen, schauen wir nicht immer auf Trump und wie böse der ist, sondern schauen wir mal auf uns selbst und überlegen uns, warum halten wir unsere Untaten und Feinde immer so fest und können die gar nicht verdauen? Wir können gar nicht damit fertig werden, dass jetzt dieser böse Trump da 4 Jahre im Weißen Haus war. Es wäre hier doch besser, so geistlos wie Trump zu sein und seine ganze Wut und Hass dazu entäußern und immer nach außen zu tragen. Ja, natürlich muss man dabei nicht so plump und dreist und unhöflich sein wie Trump. Das will ich ja überhaupt nicht rechtfertigen hier, sondern einfach sagen, der schafft es halt, seine Wut immer nach außen zu tragen, immer auf was anderes zu projizieren. Und ja, genauso schaffe ich es hier ja immer wieder, meine Gedanken in Podcast-Form zu gießen und mich dadurch irre zu entäußern. Ja, weil das mit der Liebe hat mich bedrückt, sage ich ganz klar, war etwas, was nicht so richtig verdaut werden konnte. Aber jetzt wahrscheinlich dann doch mit dieser Folge habe ich da ganz gute Hoffnungen, dass sich da etwas gesetzt hat und durch diese Entäußerung da wieder innere Ruhe eingekehrt ist vielleicht. Ja, aber jetzt kann ich dann ja auch sagen, die Liebe ist ja aber auch nicht das einzige Thema. Ich will hier schon auch nochmal über den Klimawandel reden und nochmal andere Clips spielen, was heute jetzt ja nicht drin war. Aber das wird dann in den nächsten Folgen stattfinden. Einen genauen Plan habe ich aber noch nicht und lass mich da einfach mal so treiben. Float away wie in diesem Song Sweet Disaster. Richtig, was auf die Musikliste könnte ich ja noch packen. Ah ja, guter Punkt. Hier habe ich, glaube ich, 2 Lieder, die ich draufpacken kann mit der heutigen Folge. Ja, gut. Ja. Gut, also zumindest dieses eine Lied packe ich dann drauf. Robinson Crusoe von Jules Ahoy. Interessantes Lied. Es geht darum, dass man doch einfach auf eine einsame Insel flüchten will mit der geliebten Person und dass es irgendwie so der gemeinsame Traum ist, das ist das Wichtige. Nicht, halt doch nicht allein zu sein wie Robinson Crusoe, sondern exactly the same thing that you want. Irgendwie dieser geteilte Traum der Flucht aus der Welt, ja, das ist das Thema für mich in diesem Lied. Und ich glaube, das ist dann das Einzige, das ich für heute da draufpacken kann. Vielleicht noch was von wegen Lisbeth. Weil es heute ja auch um die Liebe ging. Gut, könnte ich schon noch eins draufpacken. Zum Beispiel Lisa. Was für mich so das eines der ersten Lieder war, die ich gehört habe von wegen Lisbeth. Und ja, Lisa auf jeden Fall für mich hat es auch viel mit der Liebe zu tun und mit dem Neoliberalismus, denn es ist ja die Frage, wie können wir diesen drohenden Schmerz da ablindern, also der Schmerz der Zurückweisung, wenn wir da jemanden lieben und aber Angst haben, der können uns nicht zurücklieben. Die Idee in diesem Song ist ein bisschen beängstigend, dass gesagt wird, so kaputt kriegst du mich nie. Also es werden da lauter Probleme aufgezählt, die das selbst noch hat. Ich trage alle meine Träume zum Bestattungsinstitut. Also anscheinend kann er irgendwie seine Träume nicht verwirklichen und fühlt sich ja so gescheitert. Und da ist aber der geniale Move dann einfach zu sagen, ja, Aber gerade deshalb kann ich so mutig sein, mich zu verlieben, weil so kaputt kriegst du mich nie. Also Lisa, nimm mich nicht ernst, nimm mich auseinander, heißt es da. Aber du kriegst mich halt doch nie so kaputt, wie ich mich schon selber kaputt gemacht habe. So viel Stolz muss sein, wird da gesungen. Das ist für mich natürlich ein bisschen negativ, was da anklingt, so diese Verzweiflung. Aber es ist auf jeden Fall auch ein neuer Punkt, von dem man ausgehen kann und eine neue Hoffnung schöpfen kann und sagen kann, ja, aber es ist ja so, dieser Blick des anderen ist am Ende vielleicht doch nicht so wichtig, weil was kann schon passieren? Sie kann mich nicht ernst nehmen, sie kann mich so abservieren, aber ja, im Neoliberalismus sind die Dinge dann doch nochmal schlimmer. Es ist doch schlimmer, dieses Leben ohne die Liebe zu führen. Und ja, so kaputt könnte ich dadurch jetzt gar nicht gehen, durch eine enttäuschte Liebe. Also lassen wir uns lieber nochmal und nochmal und nochmal auf die Liebe ein. Das ist dann wirklich das Schlusswort hier. Darüber kann ich nicht hinausgehen. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe treuen Hörerinnen und Hörer. Ich melde mich bald wieder, denn ich habe noch Urlaub und muss noch nicht so schnell wieder an die Lohnarbeit. Deshalb kann ich hier sicher nochmal die höhere Form der Arbeit, die natürlich im sprechenden Denken liegt, nochmal dieser Arbeit nachgehen. Also dann hören wir uns ja dann mit Folge 17 wieder und ich wünsche euch eine gute Nacht, wenn es jetzt auch Nacht ist wie hier bei mir. Und bis bald.